Immer pünktlich an, das ist immer schön. Ich freue mich auf diesen Abend. Gottes Wort wieder, der Jakobusbrief, Teil 4, also auch Kapitel 4. Ich weiß, einige haben schon gelesen, sich vorbereitet, ein paar Gedanken gemacht. Und das ist immer toll, da kann man tiefer mit einsteigen. Und ihr habt natürlich auch Gelegenheit, zwischendrin machen wir einen kurzen Frageblock. Wenn der erste Teil dieses Abschnitts vorbei ist, dann kommt noch der zweite Teil über die Weisheit von oben. Und dann gibt es nochmal eine Fragerunde. Oder wenn ihr was auf dem Herzen habt, was Gott euch, der Heilige Geist, aufs Herz gelegt hat, könnt ihr gerne mit uns teilen. Das ist immer spannend, wenn man so ein Aha-Erlebnis hatte von Gott, dass man das teilt miteinander. Ich begrüße auch euch vor dem Bildschirm. Schön, dass ihr dabei seid. Ich habe schon gesehen, gestern Abend waren wir ein bisschen kleiner Haufen hier, aber dann heute Morgen haben schon 130 auf YouTube den Vortrag, die Predigtreihe verfolgt. Also ich weiß, ihr seid viele. Unter anderem auch in Paraguay. Schöne Grüße nach Paraguay, auch Gottes Segen dahin. Es ist schon spannend, dass man auf YouTube alles so erfahren kann, wer alles zuschaut. Unser Sohn hat da gestern mal drauf geguckt und scheint so eine kleine Fangemeinde in Paraguay zu sein, die so unseren Gottesdienst und alles, was wir anbieten, verfolgen. Ich bete. Großer Gott, Herr Jesus, wir bitten dich, dass du deinen Heiligen Geist heute auf uns legst, dass du uns das Wort aufschließt, und jedem, der heute hier ist, ob vor dem Bildschirm oder in der Kirche, etwas mitgibst. Etwas, wo du sagst, da musst du ran, lern dazu, wachse im Glauben, hör auf mein Wort. Darum bitten wir dich, dass jeder etwas erhält von dir heute und bitten dich um deinen Segen. Wir wissen, du bist dabei, denn wir treffen uns in deinem Namen, Herr Jesus. Und deswegen erwarten wir von dieser Stunde jetzt, dass du zu uns sprichst. Danke dafür. Danke, dass wir so gnädig deine Gnade und deine Barmherzigkeit erfahren können. Und dass wir etwas mitnehmen dürfen. Segne uns, segne das Wort und öffne unsere Herzen, Ohren und unseren Verstand. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Ich lese aus dem Brief des Jakobus, Kapitel 4, die Verse 1 bis 12. Warnung vor Unfriede. Woher kommt Streit, woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher, aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht. Ihr mordet und neidet und gewinnt nichts. Ihr streitet und kämpft. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt's nicht, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr's für eure Gelüste vergeuden könnt. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, den er in uns wohnen ließ, drängt nach Neid, doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Klagt, trauert und weint. Euer Lachen verkehre sich in Weinen und eure Freude in Traurigkeit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Verleumdet einander nicht. Wer seinen Bruder verleumdet oder seinen Bruder verurteilt, der verleumdet und verurteilt das Gesetz. Verurteilst du aber das Gesetz, so bist du nicht ein Täter des Gesetzes, sondern ein Richter. Einer ist der Gesetzgeber und Richter, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst?
Ich dachte mir gerade, dass es ganz gut ist, wenn man manchmal auch tatsächlich modernere Übersetzungen nimmt. Denn manchmal diese frommen alten Worte, die sind so wie so ein Schutzschild, die sind so weit weg, die kommen nicht richtig ran ans Herz. Wenn da steht zum Beispiel, verleumdet euch nicht untereinander, und es wird eigentlich in der moderneren Übersetzung so übersetzt, redet nicht schlecht übereinander, dann trifft das ins Herz. Verleumde, da muss ja, was heißt verleumden, kann ich nichts mit anfangen. Aber wenn da steht, modern übersetzt, redet nicht schlecht über und untereinander, dann trifft das ins Herz und wir merken, ouch, da bin ich ja mit gemeint. Denn ich glaube, das tun wir alle, mehr oder weniger. in Gedanken oder mit Worten. Nur so ein kleiner Tipp am Rande. Guckt, was da steht und überlegt, was könnte das heute für mich bedeuten. Jakobus Teil 4, Predigt, Reihe Teil 4, Kapitel 4, da steckt so viel drin. Kommt nicht alles vor, aber wenn ihr da noch eine Frage habt, eine Anmerkung, Gedanken, packt es nachher in die Fragerunde, in die Fragezeit. Zur Erinnerung, Jakobus redet zu langjährigen Christen. Menschen, die schon lange Jesus nachfolgen, ihn kennengelernt haben, Erfahrungen gesammelt haben, gestolpert sind, Zweifel hatten, Krisen hatten und die sind in einer Gemeinde, kommen da immer wieder zusammen. Und gemeint sind natürlich auch nicht nur normale Gemeindemitglieder, sondern auch die Leiter von Gruppen und schließlich auch das, was man den Pastor nennt. Jakobus am Anfang, ganz clever, stellt zwei Fragen. Er beantwortet die erste Frage in Vers 1 mit einer Antwortfrage sozusagen. Er schreibt, woher kommt Streit? Woher Krieg unter euch? Kommt's nicht daher aus euren Gelüsten, die da streiten in euren Gliedern? Er lässt die Frage stehen. Kommt selbst drauf. Denkt doch drüber nach. Ist es nicht so, dass das kommt aus eurem Inneren, aus euren Gliedern, aus eurem Herzen, aus dem, was in euch ist? Wir denken an Putin. Jakobus sagt, das Übel kommt aus dem Inneren, aus den Gelüsten, aus der Gier nach Macht. Aber wir sollen eben nicht nur an Krieg denken, sondern es geht ja hier um Streit und Krieg unter euch, in der Gemeinde. Und das ist nicht in Ordnung. Und er sagt, guckt nicht an die Oberfläche, legt nicht jedes Wort auf die Waage, guckt in die Herzen. Das kriegen wir nicht hin, aber Gott guckt in die Herzen und uns muss bewusst sein, selbst wenn wir schlecht denken, ist unser Herz eben nicht in Ordnung. Wir können hier fromm tun, lächeln, mitsingen, loben, preisen, Bibel lesen, beten. Aber wenn im Inneren was nicht stimmt, der Groll da ist, der Gedanke über den anderen da ist, oh, ist der blöd oder was sucht der hier in der Gemeinde, der schnarcht immer, das ist immer ein typisches Beispiel, was tatsächlich immer ab und zu passiert ist, dann ist es nicht in Ordnung. Das Herz muss in Ordnung sein, die Gedanken müssen in Ordnung sein, die Glieder, das Innere muss in Ordnung sein. Und wenn nicht, gibt es Streit. Und das alle kennen wir aus Gemeinden, Hauskreisen und Gruppen. Das passiert ganz schnell. Jakobus möchte, dass seine Hörer und Leser zu dem bereit sind, was ein Zeichen nach ihm der Weisheit von oben ist. Das heißt, wenn er jetzt schreibt, dann hofft er, dass die Menschen zuhören. Und, wie er es in Jakobus 3, das hatten wir ja gestern, Vers 17 schreibt, sich etwas sagen lassen. Ich lese Vers 17 aus Kapitel 3 nochmal vor. Die Weisheit aber von oben her ist zuerst lauter, also rein, dann friedfertig, gütig und dann kommt's, lässt sich etwas sagen, um es anders zu übersetzen. In Luther steht es, glaube ich, etwas anders. Das ist direkter. Die lässt sich etwas sagen. Das heißt, wenn du irgendwie jemand ansprichst wegen irgendetwas, muss immer die Bereitschaft da sein, auch zu lernen. Immer auch der Gedanke, vielleicht lieg ich ja falsch mit meiner Meinung, mit meiner Einstellung. Und das erwartet er von uns und das erwartet er von seinen Menschen, die er anschreibt in der Gemeinde. Bist du das? Bist du bereit, deine Meinung zu überdenken und dich eventuell mit Gottes Hilfe zu ändern? Das ist gar nicht schwer. Man hält gerne daran fest. Aber wenn man lernen will, an so einem Abend wie heute, durch Gottes Wort, muss man grundsätzlich bereit sein, aufzunehmen, sich etwas sagen zu lassen. Und das will er uns sagen, der Kern, der Ursprung allen Krieges, allen Streites ist das Herz, die Glieder, das Innere, sind nicht die Äußerlichkeiten, die kann man kaschieren, vorspielen, fromme Fassade nach außen. Guckt in eure Herzen und wenn da was ist, ändert es. Das Schöne ist, Hesekiel 36, Vers 26 sagt, und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Gott kann Herzen verändern. Und wenn ihr aufgepasst habt, eben schon bei der Lesung, das heißt, da hieß es eben bei Jakobus, wenn ihr etwas nicht habt, dann habt ihr eben nicht darum gebeten. Bittet und es wird euch gegeben. Das kommt uns bekannt vor, weil Gottes Wort sich einfach durchzieht. Das ist ein roter Faden. Das sagt Jesus auch. Bittet, so wird euch gegeben. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Suchet, so werdet ihr finden. Und nichts anderes sagt Jakobus auch. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Was aber ist, wenn unser Christsein nur äußerlich ist und dieser tiefe Herzens- und Geisteswechsel nie so richtig stattgefunden hat? Wir hatten mal einen in der Jugendgruppe, der kannte die Bibel in- und auswendig. Könnte Sprüche aufzählen, wusste, wo was steht, war ich immer ein bisschen neidisch, weil ich kann das überhaupt nicht, ich vergesse immer vieles. Da, boah, der kennt sich aus. Aber das war's auch. Da war kein Herz für Jesus, keine Liebe. Das war ein Wisser, ein Kenner, ein Theoretiker. Er hat dann irgendwann nach 20 Jahren hat's Klick gemacht und es ist vom Kopf ins Herz gerutscht. Aber es hat lange gedauert. Und das ist unsere Aufgabe, zu gucken, dass wir nicht nur fromm daherreden, wir folgen Jesus nach. Und natürlich ist uns Jesus wichtig, Jesus ist für mich gestorben am Kreuz. Das muss irgendwas in unserem Herzen bewegen, muss mich mitnehmen, muss mich motivieren, mein Leben Jesus ähnlicher zu machen. Und das können wir testen. Also wir wissen, das Urproblem ist unser Innerstes, unser Glieder, unser Herz, sagt Jakobus. Und wir wissen dann Gott, mit seiner Hilfe können wir das ändern. Wieder, was wir gestern hatten, wenn du an Gott und Jesus glaubst, dann hast du Möglichkeiten, die ein Mensch ohne Gott und ohne Jesus nicht hat. Du kannst dich ändern. Wo Menschen immer sagen, nee, Menschen ändern sich nie. Die kriegen das nicht hin, das ist oberflächlich. Stimmt. Mit Gott aber stimmt das nicht. Sag nur Hesekiel. Gott kann unser steinernes Herz weich machen. Gott kann unseren Geist ändern, kann unser Herz verändern, unser Reden, unser Tun, unser Denken. Nutzt das, nutzt diese Möglichkeit. Was für ein Schatz! Und ihr müsst natürlich feststellen, wie es ist, wie es bestellt ist um euer Innerstes, eure Glieder. Und wieder gibt uns Jakobus ganz einfache Testfragen mit, damit jeder für sich sein Herz testen kann. Sanftmut, Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Friedfertigkeit sind 4 Schlüsseleigenschaften. Zum Testen, ob Glieder, Herz, Inneres, ob Gottes Geist in euch ist und wirkt. Oder, das ist das Erschreckende, menschliche oder sogar teuflische Gedanken. Das passt nicht dazu. Ich erinnere mich wieder, man denkt jetzt, wenn man so Jakobus liest, hey, ich muss so perfekt sein, damit ich nicht versage. Aber das Schöne ist, Jakobus lässt das immer wieder zwischendurch einfließen. Auch morgen, Kapitel 5, dass wir uns Sünden vergeben lassen sollen, uns gegenseitig. Und gestern hatten wir diesen schönen Satz, wir verfehlen uns mannigfaltig. Und da nimmt sich Jakobus mit rein mit dem Wir. Wir machen Fehler und wir kriegen das nicht hin und unser Herz wird auch nie hundertprozentig weich sein. Und nie hundertprozentig sanftmütig, barmherzig, freundlich und friedfertig. Erst wenn wir vor Jesus stehen und uns komplett von ihm verwandeln lassen. Ist das so? Hier auf Erden nicht. Und trotzdem sagt Jakobus, bemüht euch, ändert euch. Denn wir alle wissen, die wir Jesus im Herzen haben, das soll nicht sein, dass wir Jesus nachfolgen mit hartem Herzen, mit Groll und Streit in unserem Herzen. Wir sollen daran arbeiten. Und wenn wir fallen, stehen wir wieder auf, vergeben uns unsere Sünde, bekennen die Sünde und üben weiter, Jesus ähnlicher zu sein. Das ist eben nicht das Problem, dass wir nicht perfekt sind. Wir sind es nicht, das müssen wir akzeptieren. Wir werden es in dieser Welt nicht sein, aber wir sollen es ruhig zugeben. Ich bin nicht perfekt, aber ich versuche und arbeite daran, Jesus ähnlicher zu werden. Ist doch auch klar, wenn ich Jesus lieb habe, wenn ich das verstanden habe, was er am Kreuz getan hat, dann bin ich doch motiviert. Hey, Jesus ist für mich gestorben. Gott hat Jesus seinen einzigen Sohn für mich gegeben. Das motiviert mich doch, dass ich sage, aus Liebe folge ich seinen Geboten, ändere ich mein Reden und Denken. Das ist manchmal schwierig, auch in der Gemeinde. Aber wir können einfach das Böse ganz schnell identifizieren. Neulich eine WhatsApp gekriegt, Pastor Gomnich, helfen Sie mir, wie kann ich unterscheiden, was gut und böse ist, was von einem Engel kommt, was von einem Dämon, was von Gott ist oder vom Teufel. Und dann denkt man, oh, das ist aber eine schwere Frage. Nein, es ist nicht. Und Jakobus und Paulus sind es, habe ich gestern vorgelesen, die ganz klar sagen, was wie zu identifizieren ist. Das ist nicht schwer. All das Negative, Gier, Neid, Eifersucht, passen nicht zu Gott. Spaltung, Verletzung, Lügen, Unfreundlichkeit kommen nicht von oben, sind keine Früchte des Geistes, so sagt es Paulus, Galater 5. Das ist nicht schwer zu identifizieren. Geht die Liste durch, was zu den Früchten des Heiligen Geistes gehört und was nicht. Guckt bei Jakobus nach, was er sagt, was von oben kommt und was von unten. Und ihr könnt ganz klar sagen, welcher Gedanke von euch nicht von Gott ist, nicht vom Heiligen Geist. Setzt euch einfach den Testfragen von Jakobus aus und habt keine Scheu, das Ergebnis auszusprechen. Es geht um Demut, zu sagen, ich bin ein Sünder. Ich bin nicht perfekt. Und wisst ihr, was dann passiert? Dann bin ich da automatisch auch bereit zuzuhören. Großes Thema von Jakobus. Dann bin ich doch bereit, auch meine Meinung zu überdenken, weil ich ja weiß, hey, ich bin nicht perfekt. Vielleicht liege ich in dem Punkt ja falsch. Ich höre zu, denke drüber nach und überdenke meine Meinung. Vielleicht liege ich falsch, vielleicht liege ich richtig, dann bin ich bereit. Weil ich doch demütig bin und erkannt habe, ich bin nicht perfekt, ich bin ein Sünder. Das macht mich doch demütig vor Gott und auch vom anderen. Arroganz wäre das Gegenteil. Ich bin ganz oben und sage, was ich denke und glaube und sage, das ist die Wahrheit. Und deine Wahrheit ist nichts. Könnt ihr überlegen, von wem welche Weisheit kommt und wo Gottes Geist wirkt oder nicht. Das ist der Pharisäer und Zöllner im Tempel. Danke, dass ich nicht so bin wie der. Und der Zöllner schlägt sich in seine Brust und erkennt, wie klein er vor Gott ist. Setzt euch diesen Testfragen aus. Jakobus ist dann eine gute Richtschnur. Kapitel 3, wenn ihr nachschlagen wollt, letzter Vers, endet mit Frieden und Friedenstifter. Und dann kommt der Zusammenhang in Teil 4, in Kapitel 4. Im ersten Vers kommt es dann zum Krieg, zum Streit. Und das ist vielleicht nebenbei mal gesagt ein guter Tipp. Vergesst nicht, dass die Einteilung solcher Briefe, Verse, Kapitel von Evangelien, von Briefen nachträglich eingefügt worden sind. Das ist eigentlich ein zusammenhängender Text. Jakobus, der es geschrieben hat, hat da nicht eine 1 dran gemalt oder eine 2 oder eine 3. Das ist eigentlich ein kompletter Brief. Und dann haben sich Menschen nachher überlegt, das ist so ein Sinnblock. Bei Luther steht dann immer nur eine Überschrift drüber. Manches ist fettgedruckt. Das hat Jakobus nicht gemacht. Nur zu wissen, dass ihr wisst einfach, das ist eigentlich ein zusammenhängender Text gewesen, der Brief, wie das eben in so Briefen ist. Und nachträglich kommt die Einteilung dazu. Es endet Kapitel 3 mit Frieden und Friedenstifter. Das ist das Wünschenswerte. Und in Kapitel 4, dann ein Vers weiter, kommt er auf die Realität in der Gemeinde zu sprechen. Da ist Streit und Krieg. Und wenn ich für mich persönlich was gelernt habe gestern aus Kapitel 3, ich habe viel gelernt, aber das ist mir hängen geblieben, dieser schöne Satz in Kapitel 3, wo Jakobus sagt, das soll nicht sein. Das ist falsch, das passt nicht zu Jesus. Ihr wollt eine Gemeinde sein, die leuchtet, die nach außen irgendwie was zu sagen hat, dann soll das so nicht sein. Streit und Krieg in der Gemeinde ist kein Leuchten nach außen. Das muss uns bewusst sein. Da müssen wir demütig erkennen, das ist nicht in Ordnung. Nicht vergessen, es gibt zwei Weisheiten, auch in der Gemeinde, zwei Geister, die miteinander kämpfen und ringen. Der Heilige Geist, Gott, Jesus und der Teufel, der nicht will, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir hatten gestern noch das Gespräch, dass manche Menschen hin und her gerissen sind, von beiden Seiten irgendwie gezogen. Eine Person sagte im Seelsorgegespräch, ja, gerade eine Krise im Glauben und Zweifel. Und dann habe ich so gefragt als Seelsorger, und willst du deinen Glauben an Jesus wegwerfen? Auf keinen Fall, sagt sie. Denn ich weiß, ohne den Glauben zieht mich jemand in die Finsternis. Nein, auf keinen Fall schmeiße ich den Glauben an Jesus weg. Aber ich habe gerade Fragen und Zweifel, die bohren und nagen an mir. Aber wegschmeißen würde ich den Glauben nie. Ich merke, wenn ich das machen würde, dann werde ich in die Dunkelheit gezogen. Dann ringe ich lieber mit Zweifeln und rede mit Gott und bete und klage, als dass ich den Glauben wegschmeiße. Zwei Weisheiten: die Welt, der Teufel, Gottes Geist, und manchmal kennen wir das alle, die ziehen uns. Begierden, Wünsche, Dinge, die wir wollen, wo wir eigentlich wissen, das soll nicht sein. Oberflächliche Weisheit, von oben ändert nichts am Krieg im Innern. Die haben bestimmt auch schön gesungen, die haben Lobpreislieder gesungen, die haben Gebetsgemeinschaften gemacht in der Gemeinde, die Jakobus angeschrieben hat. Aber er sagt, es ist alles nur oberflächlich. Wenn ihr euch dann streitet, nachher beim Kirchencafé, draußen auf dem Parkplatz, dann kommt zutage, was ihr auf dem Herzen habt. Wer da regiert und wer da die Hauptsache, die Hauptrolle spielt, nämlich die Weisheit von unten, von der Welt und vom Teufel. Da kommt Streit und Krieg her. Und dann habt ihr auch ein Problem mit dem Gebet, sagt er. Und manchmal haben wir alle das Gefühl, Gott hört mein Gebet gar nicht. Wo ist denn die Antwort? Wieso passiert nichts? Und Jakobus gibt uns einen möglichen Grund, es gibt mehrere. Aber ich gehe jetzt auf diesen einen Grund erstmal ein, nämlich, dass unser Herz nicht in Ordnung ist. Denn wenn wir nur fromm daherreden und dann auch meinen, Gott im Gebet zu etwas zu bewegen zu können damit, dann sagt Jakobus nein. Wenn dein Herz nicht in Ordnung ist, hast du auch Probleme mit deinem Gebet. Weil du wünschst dir die falschen Dinge aus Egoismus, aus Gelüsten. Er sagt es, das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das Kapitel 5 kommt morgen. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Aber was ist gerecht? Ich bin gerecht, wenn mein Herz in Ordnung ist, wenn es versöhnt ist mit Gott, wenn ich meine Sünden bekannt habe, wenn ich demütig bin vor Gott, dann bin ich gerecht. Und das klappt nur mit Jesus, mit dem Kreuz, mit seinem Blut, dass ich gerecht werde. Das ist Nummer eins. Das muss in Ordnung sein. Also wer betet oder das Gefühl hat, es klappt nicht, sorge dafür, dass sein Herz eben gerecht ist, heilig ist. Bekenne deine Sünden. Es kommt auch beim Krankengebet vor. Und dann reinige es. Sünden vergeben, Demut vor Gott. Und dann der zweite Teil. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Es muss dir ernst sein. Nicht im Satz zwischendurch, nicht einmal, sondern mehrfach. Es muss dir ernst sein. Du musst darauf vertrauen, dass Gott wirkt und wirksam ist, der Allmächtige ist, und ihm das auch wirklich zugestehen. Wir sagen immer, Gott ist allmächtig. Aber glaubt ihr das wirklich, dass er alles kann? Das Unmögliche möglich machen? Und das im Herzen so hinzukriegen, wenn man betet und nicht gleich Ausreden finden, warum Gott das nicht vielleicht machen könnte und machst du bestimmt nicht und so, sondern einfach tiefes Vertrauen und den Ernst rüberkommen lassen. Das sind Voraussetzungen für ein Gebet. Und wenn ihr da vielleicht Probleme habt und denkt, Gott hört mich nicht, dann sind das hier zwei Sachen, die ihr ran könnt. Ist dein Herz sauber, reinigt, ist es gereinigt, hast du deine Sünden bekannt, hast du Jesus in deinem Leben und ist es ernst gemeint, ist es dir wichtig. Das gerechte Gebet vermag viel, wenn es ernstlich ist. Das ist Vers 16 von Kapitel 5. Gott gibt uns ein Herz aus echter Liebe und tiefen inneren Frieden. Auch das gilt, wenn wir ihn ernstlich darum bitten. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wir wünschen uns so viel, aber haben wir es immer ins Gebet gepackt? Gaben, die wir gerne hätten, träumen wir von, manches zu können, Wunder zu tun oder weise zu sein, predigen zu können, umzugehen können mit Menschen und deren Problemen. Habt ihr das ins Gebet gepackt? Die Rechnung ist ganz einfach, die Jakobus macht. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn du irgendwas haben möchtest, eine Antwort, eine Frage, einen Wegweiser von Gott oder eine Gabe oder Geld oder ein Geschenk oder was weiß ich, eine Freundin oder Freund, auch das nagt bei vielen Jugendlichen an den Nerven. Dann bittet Gott darum. Gerecht sein, heilig sein und ernst muss das Gebet sein. Und dann es ins Gebet packen. Nicht überlegen, ich könnte ja mal Gott fragen. Fragt ihn. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Das gilt für alles in unserem Leben. Lasst uns diese Hinweise von Jakobus wirklich nutzen. Das ist ein Mann der Tat. Und was er hier schreibt, das hat er sich nicht ausgedacht oder theorisiert über den Glauben, sondern das hat er in seiner Gemeinde erlebt. Er war ja der Vorsitzende der Urgemeinde in Jerusalem. Und dass es da ordentlich gekracht hat, ist bekannt. Geld fehlte, die Leute haben Hab und Gut verkauft, damit sie gemeinsam leben konnten. Dann war das Geld weg, es hat geknatscht. Der Mann weiß, wovon er redet. Nicht theoretische Probleme in der Gemeinde, sondern ganz praktisch hat er ja schon durchgemacht und er schreibt es an andere, was er erfahren hat und gibt eben Tipps und Tricks mit, woran manches liegen könnte und zeigt den Weg daraus. Das macht das Jakobus, den Jakobusbrief einfach so klasse und so interessant und so spannend und gleichzeitig auch so treffend und so schuldoffenbarend, weil es so aus der Praxis ist. Ne? Nutzen wir das. Probleme mit dem Herzen beseitigen. Darin liegt das Problem, nicht im Reden und nicht in der Oberflächlichkeit, sondern tief drin. Und wenn das in Ordnung ist, dann klappt das auch mit der Zunge. Was wir gestern hatten, wenn das Herz in Ordnung ist und da kein Zorn, kein Groll, keine Wut, kein Ärger, nur Krieg und Streit, wenn das alles weg ist vom Herzen, dann redest du auch so. Hatten wir gestern. Dann kommt Frieden aus deinem Mund. Dann kommt Lob aus deinem Mund. Dann richtest du den anderen auf mit deinem Mund und den Worten, weil du selbst in Frieden ruhst. Und das ist ein schönes Gefühl. Ich hoffe, jeder von euch hatte das mal. Man hat das immer nur so zeitweise. Dann kommt die Welt und haut einen wieder um. Hatte ich gestern auch das Beispiel, man geht hier aus dem Gottesdienst, ist erleuchtet, ist, schwebt auf Wolke 7, ist von Gott angesprochen, kommt in den Straßenverkehr und flucht schon wieder über den ganzen Mist, der da passiert. Das ist es. Aber ich hoffe, ihr kennt dieses Gefühl, dass man einfach tief geborgen ist in Gott und Jesus versöhnt mit ihm. Und dann kommt kein böses Wort und nicht mal ein böser Gedanke über unsere Lippen und in unseren Kopf. Das klappt. Und wenn das Herz in Ordnung ist, dann klappt der Rest auch. Arbeiten wir daran. Und dann vor allen Dingen, der Trick ist, was kein Trick ist, betet dafür. Ich habe diesen Groll auf meinem Herzen, Gott, nimm ihn bitte weg. Ich möchte das nicht, aber es kommt immer wieder mal hoch. Wieso nicht einfach direkt alles so ins Gebet packen? Das ist genau das, was Jakobus sagt. Mit was für einem Herzen betest du? Was betest du? Bringst du deine Gedanken alle vor Gott? Welche Weisheit bestimmt dein Denken und deine Glieder und dein Herz? Wie gesagt, das Testen ist einfach. Wenn du in einem Gespräch voller Zorn bist, dann schreibt er gestern, Kapitel 3, hat der Teufel viel Raum zuzuschlagen, weiterzumachen. Und ihr kennt das alle, wenn einer anfängt mit Zorn, du hast aber, dann sagt der andere, du hast aber auch. Und dann schießt man hin und her. Und was kommt dabei raus? Nichts Gutes. Klares Urteil von Jakobus, der Teufel hat zugeschlagen. Das ist es. Wollen wir manchmal nicht. Wir wollen den Teufel nicht irgendwo benennen, sondern ja, wir haben ja Verständnis für dich und so. Aber wenn da Zorn im Spiel ist und Wut, ist die Sache eindeutig. Das muss uns klar sein. Was mir noch nicht klar ist, was macht man dann? Gestern gesagt, macht man eine Pause, geht man mal kurz raus, damit sie die Gemüter beruhigen, sagt man ja. Oder bricht man das Gespräch ab, weil man weiß, in so einem Zorn kommt nichts Gutes raus. Geht man nach Hause und macht erstmal sein Herz rein und gerecht und heilig, um sich dann wieder zu treffen? Eigentlich ist das der richtige Weg. Aber meistens ist das Rauskommen aus einem Streitgespräch sehr, sehr schwierig. Einer muss diese Ruhe haben im Herzen, muss die Weisheit von oben haben in so einem Gespräch. Dann kann es gelingen. Aber der Teufel ist dabei. Vers 4 bis 8, ich lese nochmal vor. Ihr Ehebrecher, wisst ihr nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft mit Gott ist? Wer der Welt Freund sein will, der wird Gottes Feind sein. Oder meint ihr, die Schrift sage umsonst, der Geist, den er in uns wohnen ließ, drängt nach Neid. Doch Gott gibt größere Gnade. Darum heißt es in Sprüche 3, Vers 34 ist das, Gott widersteht den Hochmütigen, aber den Demütigen gibt er Gnade. So seid nun Gott untertan. Widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Und dann Vers 8, bitte hört genau zu. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Wieder, was ich eben hatte. Jakobus macht klar, wir können als Christen nicht Freund der Welt sein. Klar ist die Welt schön, hat seine schönen Seiten, aber es muss immer klar sein, das ist nicht das Ziel unseres Lebens. Reichtum ist ja das große Motto, auch von Jakobus. Nicht, dass man reich ist, dass das die Sünde ist, sondern wie man mit dem Geld umgeht. Und wer eben mies damit umgeht, Menschen betrügt und belügt, um reich zu werden, der ist Gottes Feind, auch wenn er in der Gemeinde sitzt. So seid nun Gott untertan, demütigt euch, seid Sklave, seid Diener, seid Magd, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Wenn der andere zornig ist, bleibt ruhig, lasst euch nicht anstecken. Bleibt gelassen, bleibt friedvoll, wählt die richtigen Worte, schießt nicht zurück. So wird der Teufel fliehen. Und dann das Wichtigste, naht euch zu Gott. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinigt die Hände, das hatten wir eben schon, macht euch gerecht, würde da stehen in Fromm. Reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Da steckt wieder das Problem in der Sünde und im Wankelmut, dass das Herz nicht in Ordnung. Da müssen wir ran. Wenn euer Christsein einschläft und irgendwas nicht stimmt, geht an euer Herz, stellt die Testfragen, bringt es ins Gebet, klärt die Sache und ich garantiere euch, ihr werdet Gott wieder erleben und spüren. Das ist Gottes heiliges Wort, seine Anleitung für uns, wie wir aus mancher Krise rauskommen, aus der Glaubenskrise. Aber das Geheimnis ist, naht euch zu Gott. Wer Zweifel hat, wer Sünde getan hat, muss in Gottes Nähe. Und deswegen ist es wichtig, dass Sünder in die Gemeinde kommen dürfen. Dass sie in Gottesdienst kommen dürfen. Und dann, da gehen manchmal die Gemüter hoch, dass Sünder auch zum Abendmahl gehen dürfen. Das kann ich nicht sagen. Da muss man rein sein, wenn man zum Abendmahl geht. Aber hier steht, naht euch zu Gott. Und da können wir euch Jesus für einsetzen. Naht euch zu Jesus. Und er naht sich zu euch. Dann wird die Schuld offenbar. Wer sich ins Licht stellt, sieht die Schatten auf seinem Herzen, auf seiner Seele und kann daran arbeiten und kann sie vergeben lassen, kann sie, wie es hier steht, reinigen lassen. Wenn man sagt, komm erst wieder, wenn du sündlos bist, dann darfst du den Gottesdienst oder zum Abendmahl, dann naht er sich nicht zu Gott, hat keine Möglichkeit dazu. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen. Schuld muss offenbart werden. Und das geht in der Nähe von Gott und von Jesus. Wunderbar. Der Moment, wo man zusammenbricht und erkennt, ich bin ein Sünder. Das geschieht in Gottes Licht, in Jesus. Und wenn sich Gott naht, bietet er uns eben diese Möglichkeiten an. Was für eine Chance. Was für ein Privileg, dann die Chance zu bekommen, Versöhnung zu erfahren, Vergebung, Gnade und Barmherzigkeit. Nutzen wir die. Jeder persönlich als erstes und dann ladet andere ein, diese Möglichkeiten auch zu nutzen. Hey, Gott möchte deine Sünde und deine Schuld vergeben. Du kannst frei sein, wenn du willst. Nutz das doch aus. Er bietet es dir doch an. Nahe dich zu ihm, so naht er sich zu euch. Und dann erst kommt das Reinigen der Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, ihr Wankelmütigen, in der Gegenwart Gottes. Bleibt in mir, sagt Jesus, dann bleibe ich auch in euch. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Nimmt das wahr, diese Möglichkeit von Hesekiel, die da steht, dass Gott ein neues Herz schenken kann, neuen Geist und das steinerne, hartherzige Herz weich, barmherzig und voller Gnade machen kann. Heilig ist eben ein absolut perfekter Zustand, ein Gott wohlgefälliger Zustand deines Herzens und du kannst es nur mit Gott selbst erlangen. Sündlos, indem du die Schuld vergeben lässt, im Wissen, dass du demütig bist und immer Sünder bleiben wirst und Jesus der Einzige ist ohne Sünde. Demut ist angesagt, beide Möglichkeiten empfangen zu wollen überhaupt. Und jetzt geht es ans Eingemachte wieder, Jakobus. Es ist hart, weil es uns alle betrifft. Wieder ein Merkmal für einen erwachsen gewordenen Christen. Wir reden mal, ich will Schwarzbrot haben. Hier ist Schwarzbrot. Christen reden nicht schlecht übereinander. Sie verleumden sich nicht, steht bei Luther. Aber das trifft nicht. Wir Christen sollen nicht schlecht übereinander reden. So ein Mist, wa? Wir machen das. Und manchmal habe ich das auch erlebt. Ja, ich will den ja jetzt nicht schlecht machen, aber. Und dann geht's los. Und das ist ja nicht schlecht machen, ich erzähle ja nur Tatsachen. Also wir finden unsere Ausreden damit, weil wir wissen, dass es nicht so sein soll, dass trotzdem irgendwie in Ordnung ist, weil das macht so viel Spaß, andere über andere herzuziehen und schlecht über sie zu reden. Aber Jakobus sagt, das soll nicht sein, das ist nicht in Ordnung. Das ist kein Merkmal von dir und mir, wenn wir Jesus nachfolgen. Einfache Kiste. Ist nicht in Ordnung. Und jedes Mal, wenn du das machst, dann weißt du, Mist. Mein Herz ist nicht in Ordnung. Wenn ich nicht das tue, was da steht, dann stimmt was nicht. Dann lasse ich mich davon ziehen, von der anderen Seite, von der Weisheit von unten, vom Teufel, indem ich Spaß daran habe, schlecht über andere zu reden. Ist das denn wirklich notwendig? Muss das wirklich sein? Was ist das für ein Bedürfnis, das zu tun? So, jetzt bitte gut aufpassen. Was können wir denn dann machen? Wenn wir als Gemeinde nicht schlecht über und untereinander reden sollen und dann noch hinzufügen, was Jakobus sagt, nicht richten sollen und nicht verurteilen sollen, weil wir damit vor Gott schuldig werden, wie können wir dann übereinander und miteinander reden? Ich frage euch, wie? Auch vor dem Bildschirm. Wie sollen wir dann miteinander reden, wenn wir nicht schlecht übereinander reden können? So einfach, oder? Gut. Wir sollen gut übereinander und miteinander reden. So eigentlich einfach, ne? So einfach und doch so schwer. Ich kann mich entscheiden, ziehe ich über eine Person in der Gemeinde negativ drüber her oder suche ich nach den Glanzstücken, den positiven Seiten eines Menschen. Und jeder in der Gemeinde hat sie. Wer natürlich zu faul ist, zu gucken, was kann er denn gut, worüber kann ich denn gut von ihm reden, der hat sich selbst ein Grab geschaufelt. Schlechtes ist immer offensichtlich und schnell mit der Zunge zu reden. Aber Gutes ist verborgen manchmal, aber immer vorhanden. Selbst die nervigsten Personen haben positive Sachen. Reden wir darüber. Und stoppen wir das mit dem schlecht übereinander reden, denn das peitscht sich manchmal hoch. Man kommt von dem einen auf dem anderen und man steigert sich da rein in diese negativen Gedanken und seid euch gewahr, dass das nicht so sein soll, dass das Sünde ist. Erzählt von dem, was ihr gut findet. Selbst wenn ihr genug Stoff und Erfahrung hättet, mehr schlecht über diese Person zu reden. Das ist nicht einfach. Wir verfehlen uns auch dabei mannigfaltig, wie Jakobus sagt. Und trotzdem soll es nicht sein. Trotzdem sollen wir daran arbeiten. Trotzdem sollen wir dann sagen im Gespräch, lass uns mal gucken, der hat doch bestimmt ein paar positive Seiten. Also das Gegenüber im Gespräch kann auch das Gespräch in eine andere Richtung lenken und nicht mitmachen. Und dann merkt der andere, oh ja, Jakobus, du hast recht. Genau, deswegen ist es so gut, solche Stellen zu kennen, damit man innerlich keine Ausreden finden kann. Das ist so wichtig. Und dann ist eben klar, warum. Gott allein kann und darf und hat die Autorität zu richten, zu verurteilen und eben auch zu retten. Er ist der Allmächtige. Und wir kennen viele Herzen nicht als Menschen. Gott aber sieht das Herz an. Er kann urteilen, er kann richten, er kann retten, weil er eben Gott ist, der Allmächtige. Also einprägen, nehmt das als Wegweiser mit vor euer Sprechen. Und dann Vers 12 ganz besonders. Jakobus schreibt, einer ist der Gesetzgeber und Richter, einer, der selig machen und verdammen kann. Wer aber bist du, dass du den Nächsten verurteilst? Er will sagen, du spielst dich hier als Gott auf und diese Rolle steht dir nicht zu. Du hast nicht alles, du kannst nicht alles, du weißt nicht alles, du kannst nicht Richter und der sein, der verurteilt. Ich gebe noch ein bisschen Gas. Jakobus 4, 13 bis 17. Ich lasse meine Frau mal lesen, damit ich mal meine Stimme schone.
Warnung vor Selbstsicherheit. Wohlan nun, die ihr sagt, heute oder morgen wollen wir in die oder die Stadt gehen und wollen ein Jahr dort zubringen und Handel treiben und Gewinn machen und wisst nicht, was morgen sein wird. Was ist euer Leben? Dunst seid ihr, der eine kleine Zeit bleibt und dann verschwindet. Dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde.
Es geht hier um Menschen, die an Jesus glauben, schon viel gehört haben. Und es geht um die Sünde, die schnell zu erkennen ist, mit der man schnell auf den Finger zeigt. Ehebruch natürlich, schreibt Jakobus auch. Aber Jakobus geht es auch wichtig zu gucken, welche Sünde steckt im Herzen drin, im Denken. Das ist im Grunde genommen genauso wie bei dem verlorenen Sohn. Ich will die Geschichte jetzt so kurz umreißen. Ihr wisst es, der eine haut ab, verprasst sein Erbe, das eigentlich nach kulturellen Gegebenheiten in Israel gar nicht hätte ausgezahlt werden dürfen. Er hat seine ganze Familie blamiert, bis auf die Knochen, und verprasst es in seinem Leben und endet bei den Schweinen. Und alle denken, das ist Sünde. Und das ist es auch. Die einfache Version. Sex, Drugs and Rock'n'Roll, würde ich mal sagen. Das ist einfach klar zu sagen, das ist nicht das Leben, wie Gott es sich vorstellt. Das ist nicht Leben nach Gottes Geboten. Aber dann ist ja noch der zweite Sohn und der steht bei Jakobus mehr im Fokus. Der Sohn kommt ja zurück, sagt, ich bin nicht wert, bei dir zu sein, dein Sohn zu heißen, gib mir irgendeinen Job bei dir, unterste Stufe und ich bin zufrieden. Und der Vater rennt ihm entgegen, nimmt ihn in den Arm, gibt ihm den Ring und sagt, hey, mein Sohn ist wieder da. Feiert ein Fest, umarmt ihn, bringt ihn zurück, Party, schlachtet das beste Vieh. Und dann kommt der zweite Sohn und dann steht da, da wurde er zornig und wollte nicht hineingehen, als er das sah. Der war immer treu bei ihm, immer in Gottesdienst mitgegangen, in die Synagoge da. Immer treu das gemacht, was der Vater wollte. Und dann, und ihr habt Jakobus inzwischen inhaliert, da wurde er zornig. Das ist die andere Art von Sünde, die bei uns Christen schlummert, die im Herzen ist. Und wollte nicht hineingehen. Und dann wisst ihr gleich, dank Jakobus, Testfragen, das kommt nicht von Gott. Wer zornig ist und zornig wird, kann gleich sagen, Mist, das kommt nicht von Gott, da muss ich ran an mein Herz. Also es gibt diese zwei Arten von Sünde, die offensichtlichen, die jeder benennen kann und sehen kann, die offensichtlich sind, und es gibt die im Herzen, die man gut mit frommer Maske überspielen kann. Geht wunderbar. Aber das nützt nichts. Gott sieht das Herz an. Er sieht unsere Gedanken, unseren Zorn, und das soll nicht so sein bei uns Christen. Sollen tiefer gehen mit unserem Glauben. Deswegen brauchen wir Jakobus, uns darauf hinzuweisen. Und es wird ganz klar, worum es hier jetzt geht. Um eine ganz andere Art von Sünde. Menschen planen ihre Zukunft, überlegen sich, was mache ich morgen, wo fahre ich nächste Woche hin. Und da steht da bei Jakobus, dass sie Gewinn machen wollen, Business machen wollen und überlegen sich, wie ihr Leben verläuft. Machen wir eigentlich alle. Oder denkt ihr nicht über morgen nach oder wo die Sommerferien stattfinden sollen? Und Jakobus sagt, das ist ganz schöne Arroganz, das ist Sünde. Weil ihr wisst nicht, was morgen sein wird. Gott ist der Einzige, der weiß, was in einer Stunde sein wird. Vielleicht geht einer von uns heute nach Hause und wird überfahren oder hat einen Unfall und das war's. Und alle Pläne sind futsch. Und Jakobus weist sie auf eine ganz neue Art von Sünde hin, nämlich dieser Hochmut, dass wir unsere Zukunft in der Hand haben. Und das machen wir eigentlich alle. Und es sollte uns eben bewusst sein, dass wir eigentlich über die Zukunft nicht verfügen können, sondern nur Gott. Und das ist letztendlich Hochmut, das einfach so zu planen. Sprüche 16, Vers 9 ist einfach der klasse Vers aus Gottes Wort. Dort steht, des Menschen Herz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt seinen Schritt. Und das ist etwas, daran soll man uns erkennen als Christen wieder. Dass wir halt wissen, dass Gott der Einzige ist, der das Morgen kennt, der das Übermorgen kennt, der das Lebensende kennt, der kennt, wann die Welt zu Ende geht und Jesus wiederkommt. Das weiß nur der Vater. Und das heißt, bei allen Planungen, die wir machen, sollte uns das bewusst sein, das ist eine demütige Haltung der Zukunft gegenüber und der Allmacht Gottes gegenüber, seinem Wissen gegenüber. Redet anders und so wie Jakobus ist, sagt er nicht, mach das einfach, sondern macht einen ganz praktischen Vorschlag, den man in manchen Gemeinden immer gut hören kann zwischendurch, wenn man sich verabredet zu einem Treffen. Dann heißt es immer, wenn Gott will, werden wir dies oder das tun, ob wir leben oder sterben, weiß nur er. Und dann treffen wir uns vielleicht, so Gott will. Oder eben in dem Kinderlied, das es ganz schön in sich hat, morgen früh, wenn Gott will, werde ich wieder wach. Das ist eigentlich ein Hammertext für ein Kinderlied. Manches schlaue Kind fragt nach, oh, könnte ich heute Nacht sterben? Alles schon erlebt. Aber es ist die Wahrheit. Morgen früh, wenn Gott will, werde ich wieder wach, werde ich dies oder das tun. Demut vor Gott. Und der praktische Vorschlag lautet bei Jakobus 15, Vers 15 und 16, dagegen solltet ihr sagen, wenn der Herr will, werden wir leben und dies oder das tun. Nun aber rühmt ihr euch in eurem Übermut. All solches Rühmen ist böse. Ganz praktische Anleitung, gewöhnt euch das an, die Zukunft immer mit Gott zu verbinden. Ich plane, aber ich weiß, es kann auch ganz anders kommen. Erstens kommt es anders und zweitens, als du denkst. Gott lenkt. Bezieht ihn einfach in eure Zukunftsplanung mit ein. Und dann gilt auch wieder, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bittet Gott um schönen Urlaub. Bittet, dass es klappt, dass nicht Corona einen Strich durch die Rechnung macht, dass der Flug trotzdem geht, dass eure Koffer trotzdem ankommen. Wieso nicht, dass die Ausbildung klappt, dass das Studium klappt, dass die Ehe klappt, dass ihr lange lebt und. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Bringt die Zukunft auch vor Gott ins Spiel. Auch die schönen Dinge. Wieso nicht mit Gott in Urlaub fahren? Lasst ihn dabei sein. Er weiß, was am anderen Ende der Welt passiert. Er weiß die Zukunft, bindet ihn mit ein und ihr seid auf der sicheren Seite. Und wenn nicht, ist es sein Wille und dann wisst ihr auch, er passt auf dich auf. Also wieder ganz praktisch. Und dann der Brocken für alle Christen, die schon lange dabei sind, zum Schluss. Auch für euch. Ihr habt euch hier selber so ein bisschen ins Abseits manövriert, indem ihr euch hier mit beschäftigt, mit dem Wort Gottes, mit dem Jakobusbrief. Der Hammer kommt in Vers 17 zum Schluss. Wer nun weiß, Gutes zu tun und tut's nicht, dem ist Sünde. Habt heute einiges gehört, wie man untereinander reden soll, was man tun soll, sich heiligen soll, Sünden vergeben soll. Ihr habt gestern gehört, dass man die Zunge kontrollieren soll, dass man das Herz auch reinigen soll, dass wir als Christen anders reden sollen. Und dann haben wir jetzt ein Problem. Wir wissen, was gut ist. Und wenn wir das nicht tun, versündigen wir uns. Wieder immer mit der Gefahr, nicht ins Gesetzliche abzudriften, das soll uns noch klar sein. Und Gott vergibt uns, er ist barmherzig und sanftmütig. Aber es soll klar sein, dass das Wissen alleine nicht genügt. Das ist ja das Hauptthema von Jakobus. Tu das, was du gehört hast. Tu das, was du weißt. Und jeder von uns weiß, das ist schwierig. Paulus selbst sagt es ja auch hier. Der Kopf will, aber der Körper will nicht mitmachen. Der will was anderes haben. Es ist ein Kampf, das zu tun, was gut und richtig ist. Aber wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens. Wer sich mit Jakobus wirklich beschäftigt, der merkt eigentlich, dass Jakobus und Paulus zusammenliegen. Teilweise in anderer Form das Gleiche schreiben, eine andere Richtung einschlagen, andere Zielgruppen vor Augen haben, aber wer da wirklich reinsteigt, der kann nicht mehr sagen, dieser übliche Vorwurf, ja, Jakobus legt nur auf Werke Wert und Paulus nur auf Gnade und Theorie. Es ist überhaupt nicht der Fall. Beide schreiben über dasselbe, über das gute Wort Gottes und meinen das Gleiche, drücken es manchmal anders, manchmal bei Paulus ein bisschen komplizierter aus. Jakobus bringt es einfach auf den Punkt, vielleicht mit ein bisschen Emotionen dabei. Aber er hat recht. Wir sollen das tun, was wir gehört haben. Und das ist jetzt euch überlassen. Wenn er Sünde ist, dann seht zu, dass ihr sein lasst oder eben die Sünde vergeben lasst. Reinigt eure Hände und immer mit dieser herzlichen Barmherzigkeit, von der Gott und Jesus immer reden, immer zu wissen, dass ihr immer bei Gott willkommen seid. Sünde vergeben wird, wieder und wieder, das Thema hatten wir eben, aber dass ihr dranbleiben sollt, aus Liebe, das ist die Motivation. Aus Liebe zu Jesus, für das, was Gott am Kreuz durch Jesus getan hat, motiviert sein, sich zu ändern, das zu tun, was wir von Gottes Wort begriffen haben. Manchmal begreift man etwas nach 5 Jahren, nach 10 Jahren, nach 15 Jahren, man begreift nicht alles im ersten Jahr. Aber wenn ihr heute irgendwas begriffen habt oder in den letzten Predigt rein hier von Jakobus, dann tut es. Das ist ja auch der Heilige Geist, der euch einen Gedanken aufs Herz legt und das heißt dann, hey, da gehe ich jetzt mal ran. Mit Gottes Hilfe bittet ihn darum, dass er mit daran arbeitet. Schlimm ist eben, wenn er rausgeht und denkt, war nett, war eine schöne Predigt, heißt es dann immer. Ja, und was genau war schön? Keine Ahnung. Ja, verfehlte Predigt ist das dann. Wenn Leute sagen, ich lächle natürlich auch inzwischen, Herr Pastor, das war heute eine schöne Predigt. Ja, toll. Ich frage mal jetzt lieber nicht nach, was genau. Aber das ist eben. Aber wenn einer irgendwie Feuer und Flamme ist, dann stehen ja, muss ich mal drüber nachdenken. Also, was Sie da gesagt haben, steht das da wirklich? Dann weiß ich, okay, Job erledigt. Der muss ja nicht einverstanden sein mit dem, was ich gesagt habe. Kann sich auch manchmal aufregen, oder muss ich nachlesen. Das habe ich anders gehört. Dann wäre die Bereitschaft, wie Jakobus sagt, sich selber auch belehren zu lassen. Auch für mich gilt das ja. Für alle gilt das, dass man immer bereit ist, nachzugucken im Heiligen Wort Gottes, zu schauen, wie sie sich verhält und dann bereit sein zu lernen. Also einfach nur sagen, war schön heute, reicht nicht. Gott möchte, dass wir an uns arbeiten, ohne Druck. Aber er möchte, dass wir ein gutes Leben führen und jeder weiß, wenn wir gut miteinander reden und die Zunge kontrollieren, dann kommt auf jeden Fall Frieden und was Gutes raus, was Spitzenmäßiges. Und wir wissen auch, wenn wir das nicht tun, wenn wir ablästern und böse sind und Streit verursachen, dann spaltet sich eine Gemeinde, geht sogar ganz kaputt. Gemeinden, Gemeinschaften sind sogar an sowas schon mal einfach aufgelöst worden. Und dann wissen wir, welcher Geist dahinter steckte, nicht der Geist Gottes. Ich bete noch und dann können wir gerne noch ein paar Fragen stellen oder Kommentare. Herr Gott, wir danken dir für dein Wort. Es ist einfach herrlich, sich damit zu beschäftigen, zu sehen, was da drin steckt und da ist noch so viel mehr drin. Aber das, was du jedem Einzelnen heute aufs Herz gelegt hast, ist spitzenmäßig und wir danken dir dafür, dass du uns helfen möchtest, ein gutes Leben zu führen nach deinen Geboten, nach deinem Wort und wir bitten dich, dass du uns dabei hilfst. Hilf unseren Unglauben, hilf unserer Theorie, dass wir sie umsetzen in die Praxis. Gib uns deinen Geist, leg uns die richtigen Worte in den Mund, verändere unsere Herzen, dass wir wirklich Jesus ähnlicher werden. Und lass uns aber immer nicht vergessen, dass du gnädig und barmherzig bist, dass du mit uns gemeinsam an uns arbeitest und dass du mit Jesus alles getan und vollbracht hast. Und wenn wir Jesus annehmen, dann ist es das Wichtigste. Und lass uns dann aus Liebe zu dieser Tat nach deinen Geboten und deinem Wort fragen und danach leben. Segne uns und behüte uns. Amen.